alle froh sind nach dem anstrengenden Abend gestern an der Kälte, aber es war ein schönes Erlebnis gewesen. Herzlich willkommen. Ich würde auch die neueren Gesichter ganz herzlich willkommen heißen. Andrea und Josua. Und die Namen weiß ich nicht einmal. Daniela. Herzlich willkommen an dem schönen Sonntagmorgen. Entschuldigung. Beatrice, du bist ja eine fähige Frau, gell? Was haben wir Handarbeit anbelangt? Darf ich bitten, mich führen zu kommen? Das ist ein Nadel, gell?
Ja.
Also. Jetzt habe ich dir eine Aufgabe. Ich bin extra gut etwas kaufen. Ein Kamel. Ein Kamel.
Aha, ja.
Jetzt, wenn du das schaffst, das Kamel oder das Nadelöhr durchzuschaffen, dann bist du ein Genie. Willst du versuchen?
Also ich glaube, ich kann es von hinten aufzumachen. Es geht nicht. Es geht von vorne nicht. Es geht von oben nicht. Es geht von unten nicht. Nein, das schaffe ich nicht.
Das schaffst du nicht? Weißt du, was Jesus sagt in Bezug auf Reichtum und Kamel und Nadelöhr?
Aber das ändert. Ein Kamel durch ein Nadelöhr geht als ein Reicher ins Himmelreich.
Danke. Bitte. Ganz ein schwieriges Thema, merci vielmal. Ganz ein schwieriges Thema. Will ich behaupten, da innen sind wir alle reich. Es gibt eine Studie, und ich frage euch jetzt, Elisabeth, hast du zuhause ein Kilo Reis?
Ja.
Hast du zuhause Ersatzkleider?
Ja.
Ja. Hast du ein Dach über dem Kopf?
Ja.
Hast du Anschluss an ÖV?
Ja.
Und hast du eine Krankenkasse?
Ja.
Du hast alles. Wenn du das kannst mit Ja beantworten, dann gehörst du zu den 15% reichsten Menschen auf dieser Erde. Zu den 15% reichsten Menschen. Wir haben so noch eine Tiefkultur mit Fleisch drin und Brot. Der eine oder andere ist einfach den Weinkeller. Ich würde einfach damit sagen, wir sind alle reich. Sogar ein Auto, das funktioniert. Mit Sitzheizung und Steuerheizung. Ja, was willst du noch mehr? Wir sind doch alle reich beschenkte Menschen. Darf ich das Bild bitte? Ben, danke vielmals für Technik. Timo und Rico, danke für die schönen Lieder. Auch zuerst der Vater und vor dem Sohn, aber danke auch dir, Andreas, für die Einleitung. Ja, Jesus sagt in Matthäus 6, Abvers 19, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie Motten und der Rost fressen, wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Mal bis der Herr. Ein bekanntes Bild, New York, Wall Street, wo es um viel, viel Geld geht. Milliarden werden dort umgesetzt. Man kann viel, viel gewinnen, man kann aber auch viel verlieren. Der größte Börsencrash aller Zeiten war der sogenannte Black Friday. Friday am 29. Oktober 1929, der Beginn der großen Depression, die die US-Geschichte markierte. An diesem Tag stürzte der Dow Jones Index um 23% ab. Der Zusammenbruch an den Aktienmärkten führte zu einer schwersten Wirtschaftskrise und Vernichtung von enormen Geldwerten. Jesus sagt, der Schatz auf Erden ist vergänglich. Jetzt lachen wir vielleicht ganz bekanntes Bild. Kennen wir den Mann? René Benkoffs Vermögen schmilzt dahin. Das ist etwa 2 Wochen alt. René Benkos Vermögen schmilzt dahin. Ich interessiere mich auch für die Themen. Der Mann hat eine Villa im Südtirol für 14 Millionen. Habe ich nicht. Der Mann hat eine Yacht auf ein Kreuzfahrtschiff für 45 Millionen. Hat ein Imperium aufgebaut in einem Wert von 25 Milliarden. Also 25'000 Millionen. Letzte Woche Insolvenz, das heisst, die Schulden grösser als Vermögen. Alles weg. Sein Vermögen schmilzt dahin. Und Jesus sagt heute Morgen uns allen und mir, sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und Diebe einbrechen und stehlen. Um was geht es in dem Text? Einfach, dass ihr meinen Gedanken folgen könnt. Erstens, der Schatz im Himmel. Passt gut auf, stelle ich eure Frage und dann könnt ihr sagen, ist die Frage richtig oder ist sie falsch? Passt gut auf. Warum ist Jesus gegen Reichtum? Stimmt die Aussage? Warum ist Jesus gegen Reichtum? Ist die richtig oder falsch? Bravo, sie stimmt nicht. Jesus ist nicht gegen Reichtum. Überlegt euch mal, wie eine Gemeinde Jesu finanziert wird. In der Regel mit dem zehnten Teil. Wir in der Vereinigung haben 6 Millionen gehabt, finanziert aus dem zehnten Teil. Jesus ist nicht gegen Reichtum, aber er warnt davor. Ich möchte euch eine Bibelstelle lesen aus dem Timotheusbrief, weil mir ist dann ganz wichtig, dass wir meinen Gedanken folgen können. Jesus ist nicht gegen Reichtum. Aber er sagt in einem ganz bekannten Kapitel, denn die Geldgier ist die Wurzel allen Übels. Danach gelüstet mancher und ist vom Glauben abgeirrt und machen sich dadurch viele Schmerzen. Jesus ist nicht gegen Reichtum, aber er warnt davor. Nicht der Besitz ist unser Feind, liebe Freunde, sondern die Unersättlichkeit, die Habgier. Nicht der Besitz ist unser Feind, sondern die Unersättlichkeit, die Habgier. Reichtum hat eine Eigenschaft. Man will immer mehr. Was ist der Unterschied von 7 Kindern und 7 Millionen? In der Regel hat man nach 7 Kindern genug. Manchmal sind 8. Aber wenn du 7 Millionen willst, brauchst du unbedingt die 8. Die Gier nach mehr. Das ist die Faszination am Mammon. In 7 Kindern hast du in der Regel genug. Ich habe vor 2 Jahren eine Frau getraut, ein Ehepaar getraut. Da habe ich gefragt, wie viele Geschwister du hast. Hat sie gesagt, 16. Adelboden. Nach 7 Kindern hast du in der Regel genug. Aber wenn du 7 Millionen hast, musst du unbedingt die 8 haben. Das ist die Gier der Unersättlichkeit. Und da davor warnt Jesus. Liebe Gemeinde, es gibt eine einzige Bibelstelle im Neuen Testament, wo Jesus sagt, gib alles, was du hast. Er sagt dir am reichen Jüngling. Und dann heißt, und er ging traurig hinweg, weil er besitzte viel. Und das heißt, Jesus sah ihn an und liebte ihn. Das ist die einzige Bibelstelle, wo Jesus einen auffordert, gib alles, was du hast. Der Schatz im Himmel. Was sind denn Schätze auf der Erde? Der grösste Schatz ist das Leben. Gesundheit. Riesenprivileg, wenn man gesund ist. Man darf schmerzfrei aufstehen. Der Körperkult in der heutigen Zeit ist enorm. Auch der Esskult. Überlegen wir mal die vielen Fernsehsendungen, wo es ums Essen geht. Wo es um Gesundheit geht. Ich schaue gerne mal meine Küche, deine Küche. Oder eine schöne Kochsendung. Wunderbar. Es geht um Liebe, es geht um Welt, Geld, um Wertschriften, Freizeit, Vergnügen, Ferien, Auto, ein schönes Zuhause und so weiter und so fort. All das, was ich jetzt aufgezählt habe, hat ein oder vier Eigenschaften. Man sieht es, man kann es anfassen, man kann es fühlen, man kann es zeigen und man kann es geniessen. Am Freitagmorgen beim Vorbereiten von dieser Predigt ist mir eine Situation in den Sinn gekommen und das hat mich erschüttert. Ich habe vor x Jahren mal darüber gepredigt. Bibelkenner kennen die Geschichte. Hiskia war todkrank. Was hat er gemacht? Er hat zu Gott geschrauen. Gott hat sein Gebet erhört. Und dann macht der Hiskia etwas Unverständliches. Ich lese euch den Text. Jesaja 39. Sie haben vernommen, dass der Hiskia todkrank war und dann den unbedingt besuchen. Jesaja 39, Vers 2. Darüber freute sich Hiskia und zeigte den Gesandten sein Schatzhaus. Silber und Gold. Leckereien, Salben, sein ganzes Zuhause, alle Schätze, was er hatte. Es gab nichts, was er den Gesandten nicht zeigte. Liebe Freunde, ich hätte die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs. Anderthalb Monate oder vielleicht noch weniger. Oder hat die Diagnose einen Hirntumor. Und Gott würde mein Gebet hören und würde mich heilen. Ich ging sicher nicht her und würde den Leuten mein Bankkonto zeigen. Wenn ich eins habe. Ich würde sicher nicht hergehen und würde sagen, fahr mit meinem Auto, mach eine Probefahrt. Oder würde sagen, nimm mein Bike und geh an den See. Ich persönlich würde in dieser Situation sagen, Gott hat ein Wunder tun. Der Hiskia, ein Mann Gottes, macht etwas völlig anderes. Gott hat ihn auch zurechtgewiesen. Warum macht er das? Ich habe mir vorgestellt, im Besitztum geht es um Anerkennung. Besitztum ist Identitätsausdruck. Es fördert die Selbstwertgefühl. Es fördert den Wettbewerb. Es gibt eine Einbildung und man kann stolz sein auf das, was man geschafft hat. All die Elemente schlummern tief, tief in mir. Wo liegt das Problem, liebe Freunde? All das ist vergänglich. Eine andere Bibelstelle, hochinteressant. Auch im Alten Testament, der Salomo. Die Zeit ist jetzt zu kurz, um das alles zu erwähnen. Nur ein paar Ausdrücke, Prediger 2. Ich machte Teiche, also Seen. Ich erwarb mir Knechte, Mägde. Ich hatte große Habe. Rinder, Schafe, Pferde. Ich sammelte Silber und Gold, Prediger 2. Ich war größer als alle, die in Jerusalem waren. Alles, was meine Augen wünschten, gab ich ihnen. Salomo sagt, alles ist ein Haschen nach Wind unter der Sonne. alles. Der René Benkhoff war ein angesehener Unternehmer. Über 50% von der Globus-Gruppe. Österreicher. Ein angesehener Unternehmer. Alles weg. Ich denke manchmal, ich will auch so sein wie der. Jetzt nicht. Aber vorher. Das schlummert in uns rein, in den Männern vermutlich mehr als in den Frauen. Es ist alles gut und recht. Aber es ist alles Ausdruck von grosser Vergänglichkeit. Die Frage, was sind denn Schätze im Himmel? Ich möchte auf zwei Menschen eingehen. Hiob ist mir ein grosses Vorbild. Der Hiob war ein Grossbauer. Letztens habe ich einen Grossbauer kennengelernt in Wimmis. 160 Milchkühe, zwei Milchroboter, grosse Johnnies, 100 Hektar Land, Grossbauer für Schweizer Verhältnis. Der Hiob war ein Grossbauer. Er hatte viel, Tier, Kind und so weiter und so fort. Ihr kennt die Geschichte, was mit dem Hiob passiert ist. Satan hat ihn anfechten und Gott hat gesagt, du darfst alles haben von ihm. Alles. Nur seine Seele nicht. Die Hiob ist in eine furchtbare Prüfung geführt worden. Er hat alles verloren. Alles. Und da einfach noch wichtig, ein paar Gedanken dazu. Hiob steht für etwas anderes. Er hat mit Menschen und Gott gerungen. Er hat den Tag seiner Geburt verflucht, weil er solches Leid erleben musste. Er fand lange Zeit keinen Frieden. Seine Freunde verstehen ihn nicht. Selbst seine Frau ist ihm kein Trost. Sie sagt, willst du immer noch an deiner Frömmigkeit festhalten? Sage dich doch von Gott los. Und stirb. Der Hiob blieb treu und sagte, ich weiß, mein Erlöser lebt. Die Jahreslosung vom kommenden Jahr geht auch in die Richtung. Nicht um die Erlösung, sondern alles, was tut, das tut aus Liebe. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Das ist der Schatz im Himmel. Anderes Beispiel, eindrücklich wie verrückt, der Mose. Hebräer 11, Vers 24. Ich lese euch die Stelle vor, ganz fantastisch. Durch den Glauben wollte Mose, ihr kennt die Geschichte von Mose, als er groß geworden war, nicht mehr Sohn oder Tochter des Pharao gelten, der hat eine fantastische Stelle gehabt, der Mose. Sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang, jetzt kommt der Satz, den Genuss der Sünde zu haben. Sünd, materielle Güter, kann Genuss sein. Auch ich liebe ein gutes Glas Wein und ein gutes Stück Fleisch. Ich bin auch ein Genussmensch. Versteht mich bitte richtig. Also eine Zeit lang den Genuss der Sünde zu haben, sondern hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Wenn ihr das Lebensbild vom Hiob seht, der Hiob hat alles verloren und Gott hat ihm wieder geschenkt. Weil er treu war und bezeugt hat, ich weiß, mein Erlöser lebt. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Ich habe mir eine Frage gestellt, weshalb sollten die Christen die glücklichsten Menschen auf dieser Erde sein? Der Volontär, ganz ein berühmter Spötter, hat ein ganz schreckliches Lebensende gehabt. Seine Krankenschwester hat gesagt, für alles Geld der Welt möchte ich keinen ungläubigen Menschen mehr sterben sehen. Er schrie die ganze Nacht um Vergebung. Liebe Freunde, es geht mir darum, aufzuzeigen, den Schatz im Himmel, Jesus, mein Erlöser. Gebt mir so eine Bibelstelle, Lukas 10, Vers 20. Darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, aber freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Und die Frage von heute Morgen, ist dein Name im Buch vom Himmel eingetragen? Das ist Investition, wie es Andreas gesagt hat. Das ist Investition und Kalkulation. Wie alles, was ich habe, mein Leben, kann heute Nachmittag schon zu Ende sein. Der reiche Kornbauer, x Sachen. Gott ist nicht gegen Reichtum. Es braucht reiche Menschen, sonst gäbe es keine Gemeinde Jesu. Es braucht Reichtum in dieser Welt. Die Frage ist, was ist mir wichtig? Das ist die Frage. Das Auge als Einfallstor. Jesus sagt in Matthäus 6, ganz speziell eigentlich, passt doch gar nicht zu dem Text. Er sagt, das Auge ist das Licht des Lebens, des Leibes, Entschuldigung. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Das Bild fasziniert mich. Das Auge als Einfallstor, habe ich aufgeschrieben. Das Auge als Einfallstor in meinem Leben. Auf was bin ich fixiert? Auf was bin ich fixiert? Mein Auge, ich will ein Signal, was innerlich bei mir abgeht. Und die Werbung ist dort ganz perfid. Ganz perfid. Die Werbung ist ganz perfid. Die holt uns alles übers Auge ab. Und die holt uns ab übers Auge durch die Verführung. Es gibt so viele biblische Beispiele. Alles geht übers Auge, liebe Freunde. Die Wahrnehmung von einer schönen Etikette, die Wahrnehmung von einem schönen Haus, die Wahrnehmung von einem schönen Auto, die Wahrnehmung von einer schönen Frau, von einem schönen Ross, all das, die Werbung spielt mit unseren Augen. Die Wahrnehmung spielt, die Werbung spielt mit unseren Augen. Und Jesus sagt, was du mit dem Auge aufnimmst, beeinflusst deinen ganzen Körper. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht oder lauter sein. Vers 23. Ist mein Auge böse, so wird mein ganzer Leib finster sein. Wenn du das Licht, das in dir ist, finster ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Was nehmen wir mit unseren Augen wahr? Denke an Achan, Josua 7, die Schlacht bei Ai, Buch Josua. Es hat eine riesige Katastrophe gegeben. Die Israeliten haben verloren und der Achan hat sich überall nach links geschaut, nach rechts, vorne, hinten. Seht mir einen, wenn ich etwas klaue. Aber der entscheidende Blick nach oben hat ihm gefehlt. Das Auge. Wir werden abgeholt über das Auge. Verführung über das Auge. Und Achan hat dort einfach falsch gemacht. Ich habe aufgeschrieben, kontrolliere dein Auge. Kontrolliere dein Auge. Wenn du dein Auge kontrollierst, hast du Kontrolle über dich selbst, sagt Jesus. Es gibt ein ganz bekanntes Sprichwort. Sähe einen Gedanken, und du erntest eine Handlung. Sähe eine Handlung und du erntest eine Gewohnheit. Sähe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Sähe einen Charakter und du erntest dein Schicksal. Gedanken werden übers Auge gesteuert. Letztes Bild. Niemand kann zwei Herren dienen. Ich wüsste, dass ich ab und zu immer am Montagmorgen gehe und reite, aber nie so. Nie so. Erstens hätte ich Schiss. Da musst du ein spezielles Ross haben und musst gut können akrobatisieren. Weil der Wahrscheinlichkeit, dass in Kosaken zwischen der Abkeit ist relativ gross. Also bei mir wäre sie relativ gross. Nehmt das Bild mit. Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird den einen hassen und den anderen lieben. Oder wird den einen verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Ich möchte schließen mit einer Bibelstelle aus dem Timotheusbrief. Die hat mich sehr bewegt. In dem Kapitel 6 vom Timotheusbrief wird umschrieben, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Und das gute Bekenntnis halte fest. Wir meinen immer, da geht es um einen geistlichen Kampf. In dem Kapitel geht es nur um Moneten. Gott sagt, denn wir haben nichts in die Welt gebracht und werden nichts hinausbringen. Das letzte Hemmli hat kein Säck. Gell, er schreibt doch ein Lied. Das letzte Hemmli hat kein Säck. Wenn ihr aber Nahrung und Kleider habt, so wollen wir uns daran genügen lassen. Und dann kommt der bekannte Vers. Kämpfe den Kampf des Glaubens. Das ist auch für mich, liebe Freunde, ein Kampf, Prioritäten richtig zu setzen. Ich sage es gerade ehrlich. Und am Schluss sagt der Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist, ab Vers 17, Mahnung an die Reichen. Und das setzt eigentlich fast alles zusammen. Den Reichen in dieser Welt gebiete ich, nicht stolz zu sein. Hallo? Hab keinen Stolz auf das, was du hast. Den Reichen in dieser Welt gebiete ich, nicht stolz zu sein. Nicht zu hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet. Es zu genießen. Wunderbar. Ach, genieß, was du hast. Ich finde die Bibel so etwas Wunderbares. Es zu genießen. Bist doch nicht verklemmt, wenn etwas Gutes auf den Teller kommt. Freu dich doch. Oder wenn du ein Schiff hast, eine Yacht, mag ich dir von Herzen gehen, genieß es. Aber bist nicht stolz drauf. Und dann sagt Gott das Wort, dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich sind, sich selbst einen Schatz sammeln, als guten Grund für die Zukunft, um das ewige Leben zu ergreifen. Und dann sagt der Paulus, einige sind von diesem Glauben abgeirrt. Mir geht es darum, heute Morgen zusammenzufassen. Gott gibt uns alles zum Geniessen. Gott ist nicht so verklemmt, wie wir manchmal. Aber er sagt, da was du hast, bist nicht stolz drauf. Bist nicht stolz drauf. Geniess es. Und dann mach etwas draus. Nämlich, gib. Ich habe mal jemanden gehört, die haben immer so wahnsinnig über die Reichen abgekackt. Dabei sind die genau die Reichen, die die Gemeinde Jesu massiv unterstützen. Genau die. Gib, um gesegnet zu werden. Ich möchte euch Mut wünschen, einen guten Umgang zu finden mit eurem Reichtum. Ob ihr jetzt viel oder wenig habt, bist nicht stolz drauf. Nicht hoffen auf den unvergänglichen Reichtum, sondern auf Gott, der alles darbietet, es zu genießen. Gott ist wunderbar. Amen. Ich hoffe, ihr könnt meinen Gedanken folgen. Und jetzt ist, glaube ich, das Kamel und das Nadelöhr erklärt. Gott gibt es gelingen, wenn wir aufrichtig nach seinem Willen trachten. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit.